möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Thema heute Morgen Tel Chatzor und Tel Dan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel. Tel Chatzor, auf Deutsch sagt man Hazor, auf Hebräisch Chatzor, befindet sich im oberen Teil Israels, in Galiläa. In den vergangenen Jahrhunderten war das bekannt als Tel el-Keda auf Arabisch. Aber eine wichtige Wende kam für diesen Ort 1875. Der Gelehrte Leslie Porter identifizierte diesen Erdhügel mit dem biblischen Hazor, mit der biblischen Stadt Hazor. Aber erst 1928 wurden kleine Probegrabungen durchgeführt, damals durch John Gersten. Die intensiven großen Grabungen begannen 1955 bis 1958 und dann 1968 bis 1969, damals geleitet durch Yigael Yadin, der ja übrigens als Militärführer im Krieg 1948-49, als es um das Überleben Israels ging, eine entscheidende Rolle spielte. Yigael Yadin hat also in diesen Jahren viel ausgegraben und ab 1990 wurden diese Ausgrabungen wieder neu weitergeführt unter Professor Amnon Ben-Tor. Das einfach zur Geschichte der Archäologie von Tel Chatzor. Aber eben in früherer Zeit, man kann sagen vor unserer Zeit, war dieser Hügel ein Geheimnis von Jahrtausenden. Was verbarg sich darunter? Das war die große Frage für frühere Leute. Hier sehen wir Tel Chatzor nach den Ausgrabungen aus der Luft. Übrigens, Tel heißt auf Hebräisch und auch auf Arabisch Hügel. Aber nicht ein natürlicher Hügel, sondern ein Zivilisationsschutthügel. Und so ist es eben auch hier. Das, was man hier sieht, ist kein natürlicher Hügel, sondern ein Ort, an dem eine erste Siedlung gebaut wurde in der ältesten Vergangenheit. Dann wurde die wieder zerstört. Man hat wieder auf den Trümmern aufgebaut. Das wurde wieder zerstört. Man hat wieder auf denselben Trümmern aufgebaut. Und so ging das immer höher, bis eben ein Tell, ein künstlicher Hügel, entstanden war. Das ist ganz typisch für den Nahen Osten. In Chatzor kann man 21 verschiedene Schichten von unten nach oben unterscheiden. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man beim Graben sorgfältig die verschiedenen Schichten unterscheidet. Es ist von vornherein klar, je weiter oben eine Schicht ist, desto jünger. Nicht wahr? In der Geologie kann es da Ausnahmen geben, dass dort jüngere Erdschichten auf zuvor abgelagerten kommen, aber das geschieht zum Beispiel, wenn später eine Faltung geschehen ist, und das Überfalten kann dann die Reihenfolge umdrehen. Aber in der Archäologie gibt es das nicht. Und so muss man also jede Schicht ganz sorgfältig dokumentieren beim Runtergraben. Und was auch besonders wichtig ist, die Scherben, die Keramik, die muss man besonders beachten. Es ist ja so wie bei uns heute, auch in der Vergangenheit. Es gab immer so Modeerscheinungen, welches Geschirr gerade so typisch war für eine bestimmte Generation. Und aufgrund der Veränderung der Keramik im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende hat man eine relative Chronologie errichten können. Also man weiß, diese Art von Keramik ist typisch für diese Epoche, jene Keramik für die frühere Epoche und so weiter. Und so kommt man also zu einer relativen Datierung. Schauen wir hier die dritte Schicht in Tel Hazor an. Und nun findet man hier Keramik, die man genau in der gleichen Art in einem anderen Hügel, sagen wir, in der fünften Schicht finden. Dann kann man ebenso diese dritte mit der fünften Schicht am anderen Ort zeitlich eben relativ in Verbindung bringen. Diese Art der relativen Datierung hat man im 20. Jahrhundert sehr stark entwickelt. Nun, die Untersuchungen in Tel Hazor haben gezeigt, das war die größte Stadt in der kanaanitischen Zeit. Das ganze Gebiet umfasst 80 Hektar. Also die Oberstadt hier und die Unterstadt dort zusammen. Das entspricht also etwa 11 Fußballfeldern nach FIFA-Norm. Das heißt also, in biblischer Zeit des Alten Testaments, Zeit der Kanaaniter, wohnten hier etwa 15.000 Leute in dieser Stadt. Und tatsächlich in Josua 11, Vers 10 lesen wir, dass Hazor die Hauptstadt der Königreiche von Kanaan war. Nicht wahr? Die Kanaaniter waren so organisiert. Da gab es eine Stadt mit einem König und rundherum alle Dörfer und Siedlungen gehörten dazu als Tochterstädte. Das war ein Königreich. Und dann gab es wieder eine andere Stadt und ihre Tochterstädte wieder ein Königreich. Und so versteht man, warum im Buch Josua gesagt wird, dass Josua, indem er das ganze Land Kanaan, das spätere Land Israel, eroberte, mehr als 30 Königreiche erobert hatte. Also diese einzelnen Königreiche waren nicht so groß, wie wir das uns vielleicht fälschlicherweise vorstellen könnten aus europäischer Sicht. Aber Hazor war also die Königsstadt über alle Königsstädte. Die Hauptstadt der Königreiche von Kanaan. Also hier nochmals die Oberstadt, die Unterstadt. Und nun lesen wir in Josua 11, wie die Israeliten Hazor erobert hatten. Nicht wahr? Der Auszug aus Ägypten fand nach strenger biblischer Chronologie, in der alle Zahlen ernst genommen werden, und übrigens keine einzige muss dabei korrigiert werden, die lassen sich alle in ein geschlossenes System fassen. Gemäß biblischer Chronologie war der Auszug aus Ägypten im Jahr 1606 vor Christus. In Europa spricht man da von Jungsteinzeit. Aber da sind wir voll in der biblischen Geschichte mit konkreten Personen und konkreten Ereignissen. 40 Jahre später, nach 40 Jahren Wüstenwanderung, fand die Landnahme unter Josua statt, und zwar während den 6 Jahren 1566 bis 1560 vor Christus. Leider stimmt diese Datierung nicht überein mit der Datierung der liberalen Theologen. Denn die sagen, der Auszug aus Ägypten, der sei so gewesen, so ungefähr um 1250 vor Christus. Aber das widerspricht vollkommen den Zahlen der Bibel. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Liberale sagten, ja, man findet in den Schichten von 1250 vor Christus, findet man keine Zeugnisse der Landnahme durch Josua. Also ist die Bibel falsch. Und das Erstaunliche ist, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht ihre Chronologie falsch sein könnte. Geht man nämlich nach der biblischen Chronologie, dann stimmt es und geht eben auf. Dann findet man die Zeugen der Eroberung Kanaans durch die Israeliten. Die in evangelikalen Kreisen ist es üblich, in den Lexikas und so, den Auszug aus Ägypten auf 1445 anzusetzen. Aber auch dort liegt ein Fehler vor, denn man beachtet dann nicht in Apostelgeschichte 13 die Zeitangaben, die Paulus dort macht, die eben den Auszug aus Ägypten viel weiter zurückbringen. Ja, und wenn man also streng nach der Bibel rechnet, kommt man auf eine so frühe Zeit. Josua 11, Vers 1. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, da sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zu dem König von Shimron und zu dem König von Achshaph und zu den Königen, die gegen Norden waren im Gebirge und in der Ebene südlich von Kinneroth und in der Niederung und im Hügelgebiet von Dor gegen Westen, zu den Kanaanitern gegen Osten und gegen Westen und zu den Amoritern und den Hethitern und den Perisitern und den Jebusitern im Gebirge und zu den Hewitern am Fuße des Hermon im Land Mizpah. Und sie zogen aus, sie und alle ihre Heerlager mit ihnen, ein großes Volk wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge, und sehr viele Rosse und Wagen. Und alle diese Könige trafen zusammen und kamen und lagerten sich miteinander am Wasser Meram, um mit Israel zu streiten. Wir sehen also eine unglaubliche Koalition von Königreichen unter der Führung von Hazor. Das war der größte Kampf, den Israel zu bestehen hatte. Jericho war ja schon etwas menschlich gesprochen Unmögliches, aber es wurde überwunden. Dann ging es nach Bethel und Ai und so weiter ins Bergland. Aber als dann Israel schließlich in den Norden vorstieß, kam es eben zu diesem Kampf mit Hazor und seinen Verbündeten. Vers 6. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie allesamt erschlagen vor Israel dahingeben. Vers 7. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Meram, und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Zidon, der großen Stadt, und bis Misrephot-Mayim und bis in die Talebene von Mizpe gegen Osten. Und sie schlugen sie, bis ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und dann Vers 10. Und Josua kehrte in selbiger Zeit zurück und nahm Hazor ein. Und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war vordem die Hauptstadt all dieser Königreiche. Und sie schlugen alle Seelen, die darin waren, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie sie verbannten. Nichts blieb übrig, was Odem hatte, und Hazor verbrannte er mit Feuer. Dieser Hinweis ist wichtig. Hazor wurde verbrannt. Ich weiß, es gab Gelehrte in der Vergangenheit, die haben alle möglichen Städte in Kanaan untersucht und wollten sehen, ob sie da Brandspuren finden von den Israeliten bei der Eroberung und der Josua. Aber das Problem ist, die haben dann gesagt, ja, da gibt's keine Brandspuren, dort gibt's keine Brandspuren und auch da wieder nicht. Man muss die Bibel genau lesen. Die Bibel sagt nicht, dass Israel all die Städte, die sie erobert hatten, verbrannt hatten. Es wird ausdrücklich gesagt von Jericho. Und im Zusammenhang mit Hazor haben wir eine ganz wichtige Bemerkung in Vers 12. Und alle Städte dieser Könige samt allen ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes und verbannte sie, so wie Mose der Knecht des Herrn geboten hatte. Nur alle die Städte, die auf ihren Hügeln standen, im Hebräischen auf ihrem Tell standen, da haben wir das Wort Tell, nicht das normale Wort für einen natürlichen Hügel, sondern Tell. Nur alle die Städte, die auf ihrem Tell standen, verbrannte Israel nicht. Ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Also ein wichtiger Hinweis: Wenn man alle möglichen Tells in Israel ausgräbt, dann ist zu erwarten, dass man normalerweise keine Feuerspuren aus der Eroberungszeit von Josua findet. Aber in Hazor muss man sie finden, in Jericho auch. Nun, hier schauen wir uns die Ausgrabungen aus der mittelkananäischen Zeit an. Das ist also die Epoche 18. bis 16. Jahrhundert vor Christus. Das ist ein Palast, offensichtlich durch die mächtigen Mauern, haben wir den Hinweis darauf, aus dieser Zeit. Das entspricht biblisch dem Palast von Jabin, König von Hazor. 16. Jahrhundert vor Christus. Jawohl. Und nach biblischer Datierung 1560. Das stimmt. Nun, wichtig ist, das wird also in der säkularen Geschichte, hält man diese Datierung fest, ohne den Zusammenhang zu machen mit der Bibel, weil man im Allgemeinen ausgeht von der bibelkritischen Datierung, die ist einmal aufgestellt worden im 19. Jahrhundert und hat sich so eingebürgert bis heute. Also die Landnahme unter Josua sei gewesen so in der Zeit 1250 vor Christus. Und auch das nicht als ein Vorstoß, sondern muss man sich in mehreren Phasen vorstellen. Gut, aber nehmen wir die offizielle Datierung, das stimmt genau mit der biblischen Datierung überein. Und man hat die Brandspuren in Hazor aus dieser Zeit ganz klar dokumentiert, gefunden. Aber wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann lesen wir in Richter 2 von der Zeit nach Josua. Eben von der Richterzeit, in der das Volk Israel sich immer wieder von dem wahren Gott abgewandt hatte. In Richter 2, Vers 12 lesen wir, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie gingen anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Und weiter lesen wir dann im Zusammenhang mit der Geschichte von Ehud und seinem Ende. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Also immer wieder sind die Israeliten wieder abgefallen in der Richterzeit. Und so kamen sie immer wieder unter Fremdherrschaft. Aber sobald sie dann begannen, in der Not zu Gott zu schreien, schickte Gott ihnen einen Richter, der sie befreite. Und so finden wir in Richter 4 die Geschichte von Deborah, von der Richterin Deborah. Und da wird plötzlich Hazor wieder erwähnt. Der aufmerksame Bibelleser sagt sich, aha, Josua hat Hazor zerstört, verbrannt. Aber wir lesen nicht, dass dann die Israeliten Hazor bewohnt hätten. Die anderen Städte, die sie nicht verbrannten, die hatten sie danach bewohnt, so wie das Mose schon gelehrt hatte, dass sie diese Städte der Kananiter übernehmen sollten, aber alle ihre Götter vernichten und alle ihre Altäre vernichten sollten. Aber bei Hazor sehen wir, ach so, die Kananiter haben also offensichtlich Hazor dann wieder aufgebaut. Denn in Richter 4 lesen wir, Vers 2, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der zu Hazor regierte. Und sein Heeroberster war Sisera und er wohnte zu Haroshet-Goyim. Interessant, der heißt ja auch Jabin. Aber da sind wir in einer viel, viel späteren Zeit. Ja, es ist so, dass man in Hazor bei den Ausgrabungen eine Keilschrifttafel gefunden hat, die man datiert auf etwa 18. Jahrhundert vor Christus. Und dort wird ein König Ibni, akkadisch Ibni für Jabin, erwähnt. Das heißt also, dass offensichtlich schon vor dem König zur Zeit von Josua gab es einen König Jabin in Hazor. Vielleicht war das ein Lieblingsname in diesem Ort. Und das ist genau auf dieser Linie, dass auch später wieder ein König namens Jabin in Hazor regiert. Jetzt lese ich weiter, Vers 3. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selber Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel, auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Diese Deborah ist eine ganz besondere Frau. Sie nennt sich übrigens in ihrem Lied, Richter 5, eine Mutter in Israel. Also sie sah sich nicht als eine Vaterfigur, sondern als eine Mutter in Israel. Das war eine Zeit des Niedergangs und es gab offensichtlich keine Männer, die bereit waren, ihre Aufgabe wahrzunehmen. Als Richter, das bedeutete, anhand der Tora, des Gesetzes Mose, in allen Streitfällen Rat zu geben, was sagt Gott dazu? Denn es war ja Gottes Wille, es sollte keinen König geben in Israel, sondern Gott wollte durch sein Wort selber König über Israel sein. Aber da war es natürlich nötig, dass alle auf die Bibel hörten. Dann hätte das funktioniert. Aber weil die Leute eben immer wieder von Gott abfielen, von seinem Wort, war die Richterzeit eine sehr schwierige Zeit. Und nun in dieser Zeit gab es nicht mal einen Mann, der bereit war, das zu tun. Und so hat Deborah diese Aufgabe wahrgenommen. Aber es fällt auf, sie hat das nicht gemacht, wie das normalerweise gewesen wäre. Die Richter waren im Stadttor. Das war ihr öffentlicher, autoritärer Sitz. Und sie wollte eine Frau bleiben und nicht die Stellung eines Mannes einnehmen. Und darum lesen wir hier in der Bibel, dass sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel dort eben ihren Dienst als Richterin und Prophetin ausübte. Übrigens eine Parallele dazu, die Prophetin Hulda zur Zeit von König Josia wird ja auch erwähnt in der Bibel, wie eine Delegation des Königs zu ihr ging, um den Willen Gottes zu erfragen. Da sagt die Bibel ausdrücklich, sie gingen in den zweiten Stadtteil von Jerusalem zu ihr nach Hause. Sie trat also nicht wie ihr Zeitgenosse Jeremia im Stadttor, auf dem Tempelplatz und so weiter, in der Öffentlichkeit autoritär auf, sondern man ging zu ihr nach Hause. Das sind ganz feine Hinweise, die wir beim Lesen wahrnehmen müssen. Ich lese weiter, Richter 4, Vers 23. Da wird nun gezeigt, wie schließlich in dieser Zeit Gott Israel aus der Unterdrückung des Königs von Hazor befreite. Eine ganz interessante Geschichte für sich. So beugte Gott an selbigem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israel. Und die Hand der Kinder Israel wurde fort und fort härter über Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, ausgerottet hatten. Man lese genau, hier wird nicht gesagt, dass sie in der Zeit von Deborah Hazor zerstört hätten. Aber der König wurde schließlich getötet. Aber wir sehen, dass das Ganze in einem Prozess geschah, dass Israel immer stärker wurde gegen Hazor. Der Tod Jabins ist nach der Bibel anzusetzen auf 1380 vor Christus. Und wenn wir die Ausgrabung in Hazor anschauen, mit dem Palast von diesem Jabin, dann sehen wir, dass dieser Palast im 13. Jahrhundert durch einen Großbrand zerstört worden ist. Also dieses Stärkerwerden ging weiter und so einige Zeit später gelang es dann Israel, Hazor endgültig zu zerstören. Auch da sind die Ascheschichten gefunden worden und das sind die eindrücklichsten überhaupt. Das war also ein Großbrand, von dem Professor Amnon Bentor sagt, da muss eine Hitze entwickelt worden sein von 1200 Grad. Denn das Material, das man ausgegraben hat, wurde so verändert durch diese Hitze. Normalerweise in einem Großbrand gibt es Temperaturen von 600 bis 700 Grad. Aber was da geschehen war, das war also ein ganz ungewöhnlicher Brand. Und das bedeutet das Ende des kanaanitischen Hazor. Jetzt schauen wir uns nochmals den Tell von oben an. Also ich habe den Palast aus der mittelkananäischen Zeit, das wäre dieser da, den habe ich da gezeigt. Da habe ich mit den Pfeilen einen Fehler gemacht, das muss dann umgestellt werden. Also das ist der Palast von Jabin zur Zeit von Josua. Und der andere Palast, eben aus der spätkananäischen Zeit, das ist dieser Palast hier, den man zum Schutz nun mit einem Dach gedeckt hat. Das wollen wir genauer anschauen. Hier die wunderbare Rekonstruktion dieses Palastes aus der Richterzeit. Ganz typisch für die kanaanitische Bauweise, besonders eben in Syrien, die Kanaaniter in Syrien, die haben ihren Einfluss ausgeübt bis nach Hazor. Man baut mit Holz, Lehmziegel und mit Steinen, hier Basaltsteine. Diese Kombination ist ganz typisch kanaanäisch. Also im nördlichen Bereich, kann man sagen, Hazor aufwärts nach, bis nach Syrien. Sieht man auch da wieder diese Kombination Holz und Lehmziegel. Jetzt sind wir bereits im Thronsaal drin, schauen da raus. Also der Eingang wurde gesäumt mit zwei Säulen. Man hat natürlich nur die Steinbasis gefunden, das Holz ist verrottet. Das ist jetzt hier so zur Veranschaulichung wieder ergänzt worden. Also man sieht, wie dieser Palast gebaut ist, wie ein Tempel. Und zwar kennen wir auch die zwei Säulen vor dem Tempelhaus im Tempel Salomos. Und das findet man auch immer wieder bei götzendienerischen Tempeln. Woher kommt diese Übereinstimmung? Ganz einfach, die Bibel sagt ja in Offenbarung 11, Vers 19, dass es einen himmlischen Tempel gibt. Ein Tempel Gottes im Himmel. Und Mose und später David im Blick auf den salomonischen Tempel bekamen göttliche Offenbarungen über das Aussehen des himmlischen Tempels. Und deshalb wurde der irdische Tempel, die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem, nach dieser Vorlage gebaut. Aber der Satan hat ja auch Zugang in den Himmel. Und er weiß auch, wie dieser himmlische Tempel aussieht. Und darum hat er in den falschen Religionen die Menschen inspiriert, auch Tempel nach diesen Vorlagen zu machen. Darum diese Übereinstimmungen auch weltweit über Tempelaufbau, ob das im Hinduismus sei oder ob das im alten Ägypten ist oder im Buddhismus, wo auch immer, findet man so gleiche Grundstrukturen. Also hier auch dieser Palast wie ein Tempelgebäude. Es gab hier einen Holzfußboden, den man jetzt hier ergänzt hat, damit man sieht, wie das ursprünglich ausgesehen hat. Das ist ein Seitenraum des Thronsaales. Und auch da sieht man wieder diese Kombination unten Basaltstein. Basalt ist ein vulkanisches Gestein. Dann Zedernholz, Zwischenschicht und darüber Lehmziegel. Diese typische kanaanitische Bauweise. Blick von hinten. Das ist also der Thronsaal, das ist der Ausgang, den wir vorhin gesehen haben. Und nun, da vorne beim Eingang gibt es so ein erhöhtes Podium. Auf Hebräisch nennt man das Bama, eine Höhe. Das war ein Ort zur Verehrung von Götzenbildern. Hier, nochmals etwas deutlicher. Nun, in 2. Könige 17, 11 lesen wir von den Israeliten, die abgefallen waren, und sie räucherten dort auf allen Höhen, hebräisch Bama, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und sie taten böse Dinge, um den Herrn zu reizen. Es gibt viele Stellen, wo diese Bama, Mehrzahl Bamot, erwähnt werden in der Bibel. Das war also ganz typisch für die Kanaaniter. Und die Israeliten, weil sie sich eben nicht ganz klar, wie Gott das geboten hatte, obwohl Gott geboten hatte, sie müssen sich ganz absondern, haben sie sich nicht klar davon abgetrennt und schließlich das auch übernommen. Aber so kann man jetzt etwas Konkretes darunter vor Augen haben, was war eigentlich eine Höhe? Also darauf waren Götzenbilder positioniert. Man hat übrigens auch Götzenbilder gefunden im Palast von Jabin. Nun schauen wir uns den Durchgang an von der Ober- zur Unterstadt in kanaanäischer Zeit. Ich zeige hier auf dem Luftbild, wo dieser Übergang ist. Also das ist die Unterstadt, das große Feld. Und da waren wir jetzt im Palast drin. gehen wir da diesen Übergang runter zur Unterstadt. Und da sehen wir das Tor. Sieht man diese Torsteine, die man da gefunden hat? Jetzt kommt man da rein, dreht sich, geht da hinauf in die Oberstadt. Und jetzt, was sehen wir hier? Natürlich wieder eine Höhe. Gerade direkt beim Stadttor. Und nun lesen wir einen Vers aus einer anderen Zeit, 2. Könige 23, 8. Da lesen wir von den Israeliten, die eben diese Dinge von den Kananitern übernommen hatten. Aber der treue König Josia in 2. Könige 23 hat solche Kultorte vernichtet, weil er eine Rückkehr zu dem wahren Gott getan hatte. Und er, Josia, riss die Höhen, wieder Bama, der Tore nieder, die am Eingang des Tores Josuas, des Obersten der Stadt, und die am Stadttore zur Linken jedes Eintretenden waren. Sehen wir, wie Archäologie so eine Hilfe ist, um sich Dinge, die in der Bibel erwähnt werden, ganz konkret vorstellen zu können. Also auch da war wieder eine Kult, eine Götzenfigur aufgestellt, beim Stadttor. Das also aus kananäischer Zeit. Und im Bibelvers wird davon gesagt, dass die Israeliten das eben später auch so getan hatten. Sie hatten sich von der Umwelt prägen lassen, anstatt dass sie Salz und Licht der Erde gewesen wären. Ich habe gesagt, um 1250 gab es diesen Großbrand und dann wurde Hazor verlassen. Das ist auch das Ende der Unterstadt. Da geht die Geschichte hier nicht mehr weiter. Aber von dieser Zeit in der Folge hatten die Israeliten Hazor übernommen. Also ab 1250, nach der Zerstörung von Jabins Palast, aus der Richterzeit, da kommen die Israeliten und nehmen Wohnsitz in Hazor. Und zwar nur auf der Oberstadt. Man hat eine israelitische Höhe, Bama, gefunden, aus der Eisenzeit 1, das wäre 12. 11. Jahrhundert. Da sind wir also ganz am Ende der Richterzeit. Und das Buch der Richter macht uns ja klar, dass in dieser Zeit das Volk ständig anderen Göttern diente. Richter 2, Vers 12. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie gingen anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die rings um sie her waren. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astaroth. Warum ist eigentlich Astaroth in der Mehrzahl? Die Astarte war ja eine Göttin. Das kommt auch bei Baal vor. Es gibt manche Stellen, die sprechen von den Baalen. Das hängt damit zusammen, dass eben der gleiche Gott an verschiedenen Orten verehrt wurde. Eine Parallele sind die Marien, die Madonnen, Madonna von sowieso, die Madonna von sowieso. Ja, aber das ist doch alles die gleiche Frau. Das ist genau wie im Götzendienst. Da wird quasi derselbe Abgott oder dieselbe Abgöttin wird eben an Orten unterschiedlich verehrt. Also hier haben wir diese Höhe der Israeliten. Und nun gehen wir weiter in die Eisenzeit 2. Wir unterscheiden also schön die verschiedenen Schichten. Und jetzt schauen wir uns das salomonische Stadttor in Hazor an. Hier sieht man es, da haben wir es gefunden. Wer so ein Sperberauge hat, der sagt sich, oh, aber dieser Aufbau ist interessant. Da zwei Türme. Dann da Wächterzellen, 3 und 3. Ha, das erinnert mich an den Hesekiel-Tempel. Die Eingangstore des Hesekiel-Tempels haben genau diese Struktur. Übrigens, hier sieht man noch die Doppelmauer von Salomo, die Kasematte-Mauer. Das heißt, eine Doppelmauer, immer wieder so durch Mäuerchen abgetrennt, als als Doppelschutz der Stadt. Das heißt also, Salomo hat diese Stadt hier aufgebaut in diesem Bereich. Man kann sagen, die Hälfte von der Oberstadt. Und die Unterstadt wurde gar nicht mehr bewohnt. Also im 10. Jahrhundert umfasst Hazo noch 35 Hektar. Hatte etwa 1000 bis 1500 Einwohner. Wenn man denkt, zur Zeit von Jabin, Josua 11, 15.000. War also nicht mehr eine so große Stadt. Salomo regierte gemäß strenger biblischer Chronologie 1016 bis 976 vor Christus. In Lexikas wird das normalerweise ein paar Jahre später angegeben. Macht nicht mehr viel aus hier, aber es ist doch noch ein Unterschied. Und wir lesen in 1. Könige 9, Vers 15. Und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen und sein Haus und das Millo und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Hier erfahren wir, dass Salomo als Baumeister besonders gewirkt hat in Jerusalem, das ist klar. Aber dann auch noch in den Städten Hazor, Megiddo und Gezer. Und das Interessante ist, an all diesen Orten hat man in den Schichten von Salomo, also Eisenzeit 2, 10. Jahrhundert, hat man denselben Typ von Stadttor gefunden. Eine interessante Bestätigung von diesem einen Bibelvers. Salomo hat da gebaut, an diesen drei Orten, und genau dort findet man die direkten Übereinstimmungen. Übrigens noch eine kleine Zwischenbemerkung zur Größe der Städte in der Bibel. Also 1000 bis 1500 Einwohner ist ja nicht so viel. Und dann stellt man sich die Frage, aber in der Bibel lesen wir doch, dass in dieser Zeit das Volk Israel so enorm zahlreich war. Die Armee umfasste ja Hunderttausende von Soldaten. Wie kann man sich das vorstellen mit so kleinen Städten, wenn selbst Hazor nur so klein ist? Und da hat es tatsächlich Gelehrte gegeben, in den vergangenen Jahren haben Diskussionen geführt und hat angezweifelt, ob diese Zahlen der Bibel überhaupt stimmen können. Denn wenn man die verschiedenen Städte ausgräbt, so sind das relativ kleine Städte. Und was macht man dann, wenn man so einen Konflikt hat? Nun, man kann eben, wie das viele machen, vorschnell sagen, ja gut, dann sind die Zahlen der Bibel einfach falsch. Mal ein bisschen übertrieben und so, die Schreiber. Aber man kann sich sagen, ja gut, warten wir mal ab, wie die Forschung da weitergeht. Oder lesen wir die Bibel genau. Und dann lesen wir nämlich immer wieder, zum Beispiel in 2. Samuel kann man mehrere Stellen finden, das Volk wird versammelt, zum Beispiel zu David, und dann gehen sie wieder nach Hause und dann heißt es, sie gingen zurück zu ihren Zelten. Sogar noch in der Zeit von David heißt es ganz allgemein, wie sie zurückgehen in ihre Zelte. Also man muss sich vorstellen, dass die besonders gehobene Schicht wohnte in den ummauerten Städten. Aber die einfacheren Leute, die waren auf dem Land, betrieben ihre Landwirtschaft und es war üblich, dass man in Zelten wohnte. Und durch die Archäologie kann man eben zurückgreifen auf Häuser, die aus Stein gebaut waren, weil die verrotten nicht. Holz ist auch ein Problem, aber dort kann man immerhin noch ein bisschen Überreste finden. Aber bei den Zelten ist es natürlich anders, das verschwindet ganz. Also, man kann viele Probleme lösen, indem man die Bibel einfach genau liest. So, hier das salomonische Stadttor in Hazor. Wir kommen jetzt auf Besuch, gehen da ins Stadttor hinein. Und sofort kommt ein Wächter da raus und kontrolliert uns. Eine Seite des Stadttors, hier also ein Turm. Dann kommt eine erste Wächterzelle, zweite, dritte. Und hier sieht man eine sehr markante, erhöhte Schwelle. Grenzwehr genannt. Die andere Seite, auch da wieder drei Zellen mit Grenzwehr. Nicht wahr? Drei Wächter für den einen Besucherstrom, der reingeht, und 3 Zellen für die, die aus der Stadt herausgehen und auch wieder kontrolliert werden können. Das ist genau das Tor in seinem Aufbau, wie das in Hesekiel 40, 6 bis 37 detailliert mit allen Maßen beschrieben wird. Und der Bibelleser im Allgemeinen hat dann Mühe, da steht von Grenzwehr, von Wächter, von Zellen und Grenzwehr davor. Man weiß nicht, was ist Grenzwehr. Gut, man geht nach Hazo und dann weiß man, was ein Grenzwehr ist hier. Ja? Das sind also diese 3 Wächterzellen, hier die Türme und da diese erhöhten Schwellen. Die eben dem Wächter eine gewisse Zurückhaltung auferlegen. Nicht einfach so, jedes Mal, wenn einer kommt, gerade so da reinschießen, oder? Sondern sich überlegen, muss ich jetzt den kontrollieren? Kenne ich den wirklich nicht? Und dann geht man raus. Hier das Stadttor von Geser in einer Rekonstruktionszeichnung. Genau das gleiche Prinzip, 3 und 3 Zellen mit der Grenzwehr davor auf 2 Stockwerken und die 2 Türme. Es ist genau das Prinzip vom Hesekiel-Tempel. Übrigens, in Geser hat man sogar noch die Wasserkanalisation gefunden, die geht da zwischendurch. Und das hat mir geholfen, meine Frage zu beantworten. Wenn in Hesekiel steht vom Endzeit-Tempel im tausendjährigen Reich, da kommt doch eine Quelle aus dem Tempelhaus, aus dem Felsen heraus, geht am Altar vorbei und dann geht sie aus dem Tempel hinaus, wird zu einem Strom, schließlich zu einem Doppelstrom und der eine Arm geht ins Mittelmeer runter und der andere ins Tote Meer und das Tote Meer wird dann gesund werden. Wie geht dieses Wasser raus? Ja, hier haben wir es gerade so schön illustriert in Geser. Woher hatte Salomo diesen Aufbau? Nun, wir lesen in 1. Chroniker 28, dass David durch den Geist Gottes eine Tempelrolle geschrieben hatte, mit allen Anweisungen zum Bau des Salomo-Tempels. Das war keine Fantasie. Und so hat Salomo den Tempel in Jerusalem gebaut nach diesem Grundprinzip, wie das eben von Gott geoffenbart war. Keine menschliche Fantasie. Und offensichtlich waren eben die Torgebäude schon im Salomo-Tempel genau gleich, wie sie einmal sein werden im Hesekiel-Tempel in der Endzeit. Und so hat Salomo genau diese gleiche Struktur dann auch in den anderen Städten angewandt, in Hazor, Geser und Megiddo. Also diese Torgebäude sind so mächtige Festungen, kann man sagen. Hier jetzt ein Modell des Hesekiel-Tempels. Sieht man, der zweite Vorhof hat 3 solche Zugänge. Und der innere Vorhof nochmals 3. Und das Tempelhaus ist eigentlich auch aufgebaut nach diesem Design. So ist also der Endzeit-Tempel nach Hesekiel förmlich charakterisiert durch diese mächtigen Tore. 7 Turmgebäude, kann man sagen, mit Toren, die eben von Einladung sprechen. Gott ist ein einladender Gott. Der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und in Sprüche 18, Vers 10 lesen wir, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Also hier nochmals ein letzter Blick. Und jetzt sage ich noch ganz kurz eben diese Kasematte-Mauer von Salomo neben dem Stadttor. Und nun gehen wir in der Geschichte weiter. Also wir graben die tieferen Schichten aus, da kommen wir zu Hazor, zur Zeit von Ahab, König Ahab. Wir lesen im Buch der Könige, wie Ahab militärische Erfolge hatte, schließlich gegen den König von Aram, den König von Syrien im Norden, der eine schwere Bedrohung gewesen war für Israel, für die 10 Stämme. Und was ist die Folge, wenn ein König eben ein nördliches, gefährliches Königreich zurückschlagen konnte? Dann heißt es, jetzt müssen die Städte im Norden auch befestigt werden, um eben weiter bestehen zu können. Und genau das finden wir. In der Zeit von Ahab, 9. bis 8. Jahrhundert, wird Hazor ausgebaut. Und zwar doppelt so groß wie zur Zeit von Salomo. Im 9. bis 8. Jahrhundert wird die gesamte Oberstadt mit 100 Hektaren wird ausgebaut. Es wird eine neue Stadtmauer gebaut, rundherum. Eine mächtige Burg, eine sensationelle Wasserversorgung und Lagerhäuser. Wir schauen uns die Burg Israels an, da ganz im Norden des Tells. Hier ist sie. Das ist die Burg von Ahab. Allerdings eher zerstört. Nicht einfach zusammengefallen, sondern die wurde wirklich zerstört, aber ich werde erst später erklären, wann die zerstört wurde. Aber hier sieht man wenigstens noch die Grundmauern dieser einstigen Burg von Ahab in Hazor. Hier ein öffentliches Lagerhaus. Also hier konnte man das Korn, also was die Felder lieferten, konnte man eben hier einsammeln und öffentlich hier lagern. Das war also eine Halle mit so Stützpfeilern. Das Dach in der Mitte war höher als das Dach auf der Seite. Es war also eine dreiteilige Lagerhalle und das Licht kam dann rein über den Höhenunterschied des Daches in der Mitte zu dem auf der Seite. Kommt raus. Also auf der Seite gab es diese Öffnungen. Hier ein Privathaus, das ausgegraben worden ist. Ganz typisch israelisches Haus. Was war typisch für die Israeliten? Ein Haus mit drei Seitenräumen um einen Hof, um einen Innenhof herum. Die Häuser waren zweistöckig. Die Leute wohnten im oberen Stock und hier im Innenhof war die Ölpresse. Das ist eine rekonstruierte Ölpresse, aber die genau an der Stelle hier aufgestellt wurde, wo man die Originale gefunden hat. Aber jetzt sieht man ein Problem in der Archäologie. Der Standort, den ich jetzt gezeigt habe von Lagerhalle und Privathaus, ist nicht original. Das war nämlich über dem Palast von Jabin aus der Richterzeit. Und Archäologie ist ja immer Zerstörung. Man geht eine Schicht um die andere runter und da muss man sich überlegen, ja, welche Schicht will man erhalten für die Nachwelt. Und darum muss man eben bei der Arbeit alles genau dokumentieren, sonst ist das unwiederbringlich verloren. Und das sind gewaltige biblische Schätze, die verloren gehen. Und so hat man also diese Häuser aus der Zeit von Ahab, hat man Stein um Stein abgetragen und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut. Aber ganz exakt nach der Vorlage, damit man dann eben diesen Palast von Jabin schön für die Besucher herrichten konnte. Und jetzt schauen wir uns die Wasserversorgung für Kriegszeit an. Auch wieder für die Zeit von Ahab. Auch das passt wieder. Eben Ahab hat Aram, den König von Syrien, geschlagen. Der Prophet Elia hatte ihm das ja verheißen. Und der Sieg wurde errungen. Und nun musste eben den Norden ganz besonders festigen, gerade für Kriegszeiten. Nicht wahr? Wenn Hazor belagert war, konnte man nicht mehr hinaus, um in den Quellen rundherum oder im Wadi Wasser zu holen. Was war dann? Es ist fantastisch. König Ahab hat an einem gezeigten Standort alles runtergraben lassen, durch alle früheren Schichten des Tells hinunter bis auf den Grundfelsen. Jetzt haben wir hier den ersten Teil. Hier kommen wir, das ist so quasi der Zugangsbereich zur Wasserversorgung. Sieht man, da wurde alles runtergegraben. Das stammt dann von Ahab, diese Mauer. Und jetzt hier die originale Treppe runter. bis zum Grundwasser. Wir gehen da runter, sehen wir, das ist die originale Treppe, die da runter führt. Insgesamt 45 Meter weiter unten kam dann das Wasser. Dann Blick zurück. Und dann nach diesem vertikalen Loch, also Zugangsbereich, vertikales Loch, und dann kommt nochmals so eine schiefe Rampe als Tunnel durch den Felsen hindurchgeschlagen. Blick zurück. Das sind also die originalen Treppen aus dem Felsen herausgeschlagen. Und runter in den Tunnel, 25 Meter lang. Nochmals ein Blick zurück. Und jetzt sind wir da unten beim Grundwasser. Da konnte man also in Kriegszeiten Wasser holen, ohne die Stadt verlassen zu müssen. Diese Idee einer Wasserversorgung, bei der man die Stadt nicht verlassen muss, die kennen wir schon längst aus Jerusalem. Allerdings hatte diese Wasserversorgung dort einen kleinen Schwachpunkt und den kannte David. Und so konnte eben sein General, sein später General Joab, die Stadt erobern, indem er an die Wasserleitung gelang und in die Stadt hinaufgehen konnte. Das habe ich ja einmal in einem Vortrag gezeigt im Zusammenhang mit der Davidsstadt. Und das gleiche Prinzip findet man nochmals in Megiddo auch. Also diese Parallelen sind ganz interessant. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter mit dem Befestigungsturm aus dem 8. Jahrhundert. Also noch ein bisschen später als Ahab. Vor der Pause habe ich gerade noch den Befestigungsturm, der im 8. Jahrhundert aufgebaut worden ist, angesprochen. Hier sind wir auf diesem Turm, original, oben. Der sollte eben in der damaligen Zeit die Gefahr von Assyrien, diesem Großreich, das eine Nation nach der anderen unterworfen hat, Widerstand leisten. Aber die Propheten haben die 10 Stämme gewarnt, wenn ihr nicht umkehrt zu dem einen wahren Gott und den Götzendienst aufgebt, wird Assyrien die 10 Stämme in die Gefangenschaft deportieren. Man hat nicht gehört, aber man hat mächtige Festungswerke gebaut. Und das nützt nichts. 2. Könige 15, 28. Und er, Pekach, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. Jerobeam war ja dieser erste König der 10 Stämme nach Salomo, der dieses goldene Kalb in Dan und Bethel eingeführt hatte. Und die späteren Könige haben alle diesen Gott von Dan und Bethel weiterhin verehrt. Das wird hier nochmals erwähnt. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, und er nahm Ijon ein und Abel-Bet-Maka und Janoach und Kedes und Chazor und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner nach Assyrien hinweg. Dieser Turm wurde zusammengeschlagen und auch die Burg von Ahab. Wir haben die Zerstörungsspuren aus dieser Zeit. Im Jahr 732 vor Christus wurde Hazor weggeführt. Die endgültige Wegführung und Zerstörung von Samaria geschah ja dann 10 Jahre später. Und das war dann die Geschichte der 10 Stämme im Land. Zusammenfassend können wir also sagen, Hazor dokumentiert uns die biblische Geschichte von 1566 bis 732 vor Christus in einer eindrücklichen Weise. Wir haben die Zeit Josuas gefunden, den Palast von Jabin zu seiner Zeit, der zerstört wurde. Wir haben die Zeit der Richter gefunden, wie die Kanaaniter wieder in Hazor weiter regierten, aber wie dann schließlich eben auch dieser spätere Palast durch Israel zerstört wurde. Dann haben wir zur Zeit der Richter auch noch gefunden eine Höhe, eine Götzenhöhe der Israeliten. Und später haben wir die Zeit Salomos gefunden mit seinem Stadttor, Stadtmauer und dann die Zeit des Königreiches der 10 Stämme, die Bauwerke von Ahab, die Wasserversorgung, öffentliches Lagerhaus, die Burg und dann später der Bau dieses Turmes als zusätzliche Festigungsanlage und dann die Wegführung nach Assyrien. Alles stimmt ganz genau mit der Bibel überein. Und wenn man bedenkt, dass die Bibelkritik ab dem 19. Jahrhundert eigentlich die ganze Geschichte Israels auf den Kopf stellen wollte, das muss man einfach sagen, ein solcher Unsinn. Man muss die Bibel einfach stehen lassen, wie sie ist, und das entspricht auch den Tatsachen, die man ausgräbt. So, das war's. Wir gehen in den Norden, aber vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Chazor wurde ausgewählt aus 200 verschiedenen Tales in Israel, um zur Sammlung der World Heritage Sites zu gehören. Also zu diesen Ortschaften, wo sogar die UNO sagt, sie sind von herausragender Bedeutung für die Menschheit. Aber würde die UNO nur auch noch wissen, Tel Chazor ist nicht nur einfach herausragend in kultureller Hinsicht, sondern in biblischer Hinsicht, um uns zu zeigen, dass die Bibel wahr ist. Übrigens, ausgewählt wurde Tel Chazor, Tel Megiddo und Tel Beersheba. Ja, jetzt gehen wir ganz in den Norden hinauf, nach Tel Dan. Früher nannte man den Ort im Arabischen Tel El-Kadi, als noch niemand so recht wusste, was sich unter diesem Erdhügel verbirgt. Aber Tel Dan war ja in der Bibel ganz klar der nördlichste Außenposten Israels. Und das ist auch heute noch so. Im modernen Israel sehen wir das hier. In 1. Samuel 3, Vers 20 lesen wir, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Also Beersheba befindet sich da unten. Das war das biblische Israel von Dan bis Beersheba. 1. Könige 4, es gäbe noch andere Stellen, Vers 25, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. 1838 hat Edward Robinson, dieser englische Gelehrte, eine Identifikation von Tel El-Kadi mit der biblischen Stadt Dan vorgenommen. Aber dieser Hügel wurde dann wirklich gründlich ausgegraben, erst ab 1966. Und zwar durch Professor Abraham Biran. Das ist eindrücklich. Ein Mann, der so ungefähr 56 Jahre alt war damals, hat von da an noch ein jahrzehntelanges Lebenswerk gemacht. Also er hat daran gearbeitet, an Tel Dan bis in die 1990er Jahre. Und 2008 ist Abraham Biran gestorben, einen Monat vor seinem 99. Geburtstag. Nun, Tel Dan ist eine ganz besondere Ortschaft. Dort befindet sich eine der drei Jordan-Zuflüsse. Und Jordanquellen. Hier sind wir gerade an der Quelle, in diesem Naturschutzgebiet. Übrigens wunderbar. Also das lohnt sich nicht nur wegen der Archäologie, das lohnt sich auch wegen der Landschaft. Meine älteste Tochter, die hat schon gesagt, also ich werde heiraten in Tel Dan. Also das will schon was sagen, oder? Was Romantik anbetrifft. Die Quelle hier liefert 13 Kubikmeter pro Minute. An Wasser. Das heißt, im Jahr 250 Millionen Liter. Und weil das ganze Gebiet eben dort sehr karstig ist, wir sind hier am Fuß des Hermongebirges und der Golanhöhen, da bleibt das Wasser das Jahr durch stabil so bei 14,5 Grad. Und die Wasserqualität ist fantastisch. Das Wasser enthält weniger als 10 Milligramm Chlorin pro Liter. Das ist ja eines der Bilder auf meiner Homepage. Ja, nun gehen wir zum kanaanitischen Stadttor, das Abraham Biran 1979 begann auszugraben. Und die Untersuchungen mit den Scherben und so weiter hat ergeben, das stammt aus der Zeit von 1700 vor Christus. Eine ganz eindrückliche Sache. Übrigens, Dan wird das erste Mal in der Bibel schon erwähnt in der Geschichte Abrahams. 1. Mose 14, Vers 14. Später im Buch Josua 19, Vers 47, da erfahren wir, dass die Kanaaniter diese Stadt Leschem nannten. Oder gemäß Richter 18,7 Lajisch. Das war der ursprüngliche Name. In Dan ist also bereits der spätere Name dort von einem Propheten eingefügt worden. Ja, und dieses Stadttor, 3700 Jahre alt, weist eine Breite auf von 15,45 Meter, eine Höhe von 7 Meter. Das war wohl ziemlich die originale Höhe, die jetzt noch erhalten ist. Der Torweg, also wenn man da durchs Tor hineingeht, sieht man, hier hat man die Füllung noch ein bisschen gelassen. Das war so schwierig. Man hat also gut geschaut, dass es keinen Einsturz gibt. Weil so etwas kann man normalerweise gar nicht erwarten, dass ein Lehmziegeltor über so lange Zeit in der Weise erhalten bleibt. Das ist ganz ungewöhnlich und das hängt damit zusammen, dass es vielleicht 100 Jahre nach dem Bau wurde es vollkommen in Erde und Sand überschüttet. Und darum ist es ungewöhnlich gut erhalten geblieben. Der Torweg nach innen hat eine Länge von 10,5 Metern mit 4 Innenräumen. Der Eingang selbst, der originale, hat eine Höhe von 3 Metern, eine Breite von 2,4 Metern. Eben aus sonnengebackenen Lehmziegeln gebaut, mit weißer Tünche überkalkt. Die Reste der Tünche hat man eben auch gefunden. Und es sind insgesamt hintereinander 3 Bogenbauten. Und zwar immer mit 3 Reihen von Ziegeln. Die reine Bogenhöhe ist fast 1 Meter hoch. Und das war natürlich für Abraham Biran schon etwas Spezielles. Er hatte gelernt in der Schule, der Bogenbau stammt von den Römern. Den die Römer in Israel so fast 2000 Jahre später eingeführt hatten. Und da findet man ihn schon längst bei den alten Kanaanitern. Ja, darum war das ein Fiebern 1979 auf die nächste Saison, Grabungssaison, bis man dann endlich die weiteren Geheimnisse dieses Stadttores lüften könnte. Auf der Seite gibt es 2 Türme, mächtige Türme, 5,15 Meter breit, Mauerdicke 3 Meter, beziehungsweise an einer anderen Stelle 3,5 Meter dick. Die Tormauerdicke da selbst ist 1,8 Meter, auch nicht schlecht, oder? Hier unten war die Hauptstraße vor dem Stadttor, also 3,25 Meter tiefer, in einer Distanz zum Tor von 14,5 Metern. Und da ging man hier über diese originalen Treppen hoch in die Stadt Laish Leshem hinein. Nun berichtet uns die Bibel, wie diese Stadt, die es also schon zur Zeit von Abraham gab, als kanaanitische Stadt, und auch die Ausgrabungen zeigen, jawohl, wir haben Überreste dort in Tel Dan aus der Zeit von Abraham und sogar noch davor. Die Stadt existierte wirklich. Und nun, die Eroberung durch Israel wird in Josua 19, Vers 47 berichtet. und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese, denn die Kinder Dan zogen hinauf und stritten gegen Leschem. Zuerst waren die Daniter im Süden, im Gebiet von Tel Aviv, dort in der Nähe. Aber dann später sind sie eben ausgewandert, ganz in den Norden hinauf. Und zogen hinauf und stritten gegen Leschem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leschem Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan. Im parallelen Bericht in Richter 18, 27 lesen wir Folgendes, was ergänzt. So nahmen sie, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er besaß, und sie überfielen Laish, oder eben ein anderer Name für Leschem, Laish, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und kein Retter war da, denn die Stadt war fern von Sidon, im Libanon, war auch eine Kananiterstadt, und sie hatten nichts mit Menschen zu schaffen. Nun, das war in der Zeit von Josua, noch vor seinem Tod, 1560. Und tatsächlich in Dan findet man in den Schichten Mittelbronze 2c, das ist das die Zeit von 1550 herum, findet man Brandspuren von Zerstörung. Es passt auch da wieder absolut mit der biblischen, aber mit der strengen biblischen Chronologie überein. Geht man nicht nach dieser Chronologie, haben wir ein Problem mit Dan. Stimmt nicht. Ich lese noch weiter im Text. Mit Menschen hatten sie nichts zu schaffen. Und sie lag in dem Tale, das sich nach Bet Rechov hin erstreckt. Und sie bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans ihres Vaters, welcher dem Israel geboren wurde. Dagegen war im Anfang Lais oder Laish der Name der Stadt. Und es ist also eine enorme Ascheschicht, die man gefunden hat in MB2b bzw. c, also um 1560 vor Christus. Nun lesen wir ja später in der Bibel, wie König Jerobeam, nachdem er sich mit den 10 Stämmen abgespalten hat vom Haus Davids und von der Hauptstadt Jerusalem, ein goldenes Kalb in Dan aufrichtete. Und diesen Kultort hat man auch ausgegraben. Hier ist er. Ich lese aus 1. Könige 12, Vers 25. Und Jerobeam an anderer Stelle im größeren Zusammenhang steht Jerobeam, der Sohn Nebats. Das ist übrigens interessant, denn Nebat ist im Ägyptischen eine Bezeichnung für die Göttin Hathor, diese Kuhgöttin. Also interessant, irgendwie hat die Familie von Jerobeam einen Bezug zu dem Götzendienst in Ägypten gehabt. Zur Zeit, noch als Salomo lebte, war Jerobeam schon ein Feind von Salomo. Und er ging ins Exil nach Ägypten. Und nach dem Tod von Salomo kehrte er aus Ägypten zurück und wurde König über die 10 Stämme. Und Jerobeam baute Sichem, das ist das heutige Nablus im Westjordanland, im Gebirge Ephraim und wohnte darin. Das war die Königsstadt der 10 Stämme. Nablus, ja? Das sollte die UNO auch wissen, nicht wahr? Ja, das hat natürlich alles Konsequenzen. Dann ist Nablus nicht so eine Nebensache, sondern das war eine Hauptstadt der 10 Stämme. Wichtig in der Geschichte Israels. Jerobeam baute sich im Gebirge Ephraim und wohnte darin und er zog von dannen aus und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Er hat sich also überlegt, in der Tora, im Gesetz Mose steht, dass alle Männer, die Frauen wegen der Kinder waren nicht verpflichtet, aber sie durften auch. Alle Männer müssen dreimal vor dem Herrn erscheinen. Das heißt, man musste dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen, zum Tempel, zu den Festen Passa, Shavuot, das ist Pfingsten, und Sukkot, Laubhütten im Herbst. Nun sagte sich Jerobeam, wenn meine Leute, meine Untertanen ständig nach Jerusalem gehen zu diesen Festen des Herrn, dann werden sie plötzlich sich wieder mit dem Königshaus von David verbinden und die Spaltung zwischen dem Norden der 10 Stämme und dem Süden der Stämme Juda und Benjamin wird dann plötzlich eben wieder geheilt werden. Ich muss mir also etwas überlegen, wie ich das verhindern könnte. Vers 27. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Hause des Herrn zu Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, so der Sohn von Salomo, der in Jerusalem regierte, dem König von Juda. Und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber. Das soll nun die Alternative werden für den Tempel Gottes in Jerusalem. Aber warum ausgerechnet goldene Kälber? Nun, wir kennen das goldene Kalb schon aus der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten. Und warum hat man damals ein goldenes Kalb gemacht? Das war eben die Weiterführung des Götzendienstes aus Ägypten, wo zum Beispiel der Apis-Stier-Kult betrieben wurde. Der Apis-Stier-Kult hängt zusammen mit der Verehrung des Sonnengottes. Und so sehen wir, der Bezug von Jerobeam zur ägyptischen Religion war ganz klar da. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber. Und er sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Typisch für Unwahrhaftigkeit in der Politik. Man hat irgendeinen Gedanken, aber begründet ihn anders. Ja? Man sagt, aus dem Grund kann man natürlich nicht so und so verfahren, aber die Hintergedanken sind andere. Und so sagt er nicht, übrigens, das wäre ja schlimm, wenn es da wieder eine Vereinigung des Volkes Gottes gäbe. Nein, er sagt, das ist doch zu anstrengend, wenn ihr nach Jerusalem so weit gehen müsst. Gerade für die Leute da im Norden oben, sagen wir von Hazor, oder die sogar in Dan wohnten, das kann man ja nicht zumuten. Und er stellte das eine in Bethel und das andere tat er nach Dan. Also eines ganz im nördlichsten Außenposten und eines im Süden seines Reiches. Sodass die Leute von allen Ortschaften her eines der goldenen Kälber leicht besuchen konnten. Vers 31. Auch baute er Höhenhäuser und machte Priester aus sämtlichen Volke, die nicht von den Kindern Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tage des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand, und er opferte auf dem Altar. Was ist da gemeint, das Fest, das in Juda stattfand? Das ist Sukkot. In 3. Mose 23 haben wir die 7 Feste des Herrn. Das beginnt mit dem Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlinge, Shavuot, Fest der Wochen und so weiter. Und das letzte, das 7. Fest des Herrn ist Sukkot, von dem die Torah, das Gesetz Mose, dreimal sagt, dass man sich an diesem Fest freuen. Einmal wird sogar gesagt, nur freuen soll. Das Laubhüttenfest ist eigentlich inhaltlich eine Zusammenfassung von allen Festen. Und darum wird es auch schon in 3. Mose 23 genannt, Hachag, das Fest. Nun, Hachag, das Laubhüttenfest, begann ja immer am 15.7. Und darum macht er es hier am 15., aber natürlich des 8. Monats. Ähnlich, nicht ganz gleich. Und haben wir gesehen, die von den Kälbern sagt er nicht, das sind jetzt ägyptische Götter, sondern er sagt, das sind eure Götter, die euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. So wie Gott sich in den 10 Geboten vorstellt am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in dem Zusammenhang sagt Gott, dass er Israel aus Ägypten heraufgeführt hat. Das ist also der Gott, der in der Geschichte nachweislich gehandelt hat und dieses Volk aus der Sklaverei befreit hatte. Und was sehen wir hier? Also nicht eine völlig neue Religion, sondern wir finden hier Religionsvermischung. Dem sagt man schön intellektualistisch Synkretismus. Synkretismus. Das ist ja heute in. Einer hat so ein bisschen ein Flair für Buddhismus, aber natürlich auch sonst allgemein für New Age-Ideen und natürlich findet auch so indianische Mystik auch noch ziemlich interessant. Jeder braut sich so irgendetwas zusammen. Das ist nicht etwas Neues, sondern das finden wir in traurigen Beispielen schon längst in der Bibel. Aber genau vor diesem Synkretismus warnt schon das Gesetz, die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da ist keine Vermischung möglich. Das ist natürlich ein Ärgernis in einer Zeit der Political Correctness. Da darf man natürlich nichts gegen andere Religionen sagen. Und die 10 Gebote beginnen mit einem Protest gegen alle Religionen der Welt. Ja? Aber wenn man so die Massen erreichen will, dann muss man zusammenmischen. Und das wusste eben Jerobeam. Synkretismus. So kriegt man die Leute. Politisch kann man sie bei der Stange halten. Und wir sehen das auch sogar unter den wirklich Gläubigen im evangelikalen Raum, wie alles Mögliche einfließt. In den vergangenen Jahren hat man die säkulare Psychologie in die Seelsorge hineingeführt und vermischt. Man hat die gottlose Musik, die geprägt war vom Neomarxismus in den 60er Jahren, hat man genannt Rockmusik oder Popmusik, hat man auch in die Gemeinden hineingeführt. Jetzt ist das Jahr der Stille und was wird in evangelikalen Publikationen propagiert? Rückziehen in ein Kloster, so für ein paar Tage und vielleicht ein bisschen Mystik üben, gemäß Ignatius von Loyola und so weiter, so ein bisschen Versenkung und so weiter. Es sind genau die Methoden, die man aus dem Buddhismus schon längst kennt, aus dem Hinduismus und so weiter. Das ist genau das, Religionsvermischung. Also ich lese nochmals Vers 32 des Zusammenhangs wegen. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er opferte auf dem Altar. Also hier wird der Altar in Dan speziell erwähnt. Jerobeam hat dort geopfert. Ebenso tat er zu Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er bestellte in Bethel die Priester der Höhen, die er gemacht hatte. Nun, hier ist der Eingang in diesen heiligen, in Anführungsstrichen, Bereich. Diese Mauer stammt aus viel späterer Zeit, aus der Zeit der hellenistischen Zeit. Das ist ab 300 vor Christus. Aber was hat man hier gefunden? Jetzt gehen wir da immer mehr hinein. Da sieht man den Standort des Altars. Man hat nur noch einige Steine als Überrest gefunden. Zum Beispiel einen Stein, gerade von dem Horn des Altars. Und so konnte man aufgrund der Überreste zeigen, hier mit dieser Metallkonstruktion, wie massiv groß dieser Altar war. Da hat Jerobeam geopfert. Und dann die 10 Stämme über Jahrhunderte hinweg, bis zur Wegführung nach Assyrien. Hier ein Blick von hinten. Da sieht man noch den Aufstieg zum Altar. Auch da, wieder entgegen der Bibel, in 2. Mose 20 steht, beim Altar darf man keine Treppen machen, sondern es muss eine Rampe sein. Und zwar so, dass der Priester, der hinaufsteigt mit seinen langen Kleidern, eben so hinaufsteigen kann, dass man nicht etwas vom Fleisch der Beine sehen kann. Warum war das so wichtig? Nun, weil Unzucht im Zusammenhang mit den Kulten der Kananiter von zentraler Bedeutung war. Und da sollte also beim Gottesdienst gar kein Fleisch sichtbar sein, um sich ganz klar abzugrenzen, mit Unmoral haben wir gar nichts zu tun. Und bei uns in Israel gelten die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. und all die anderen Anweisungen, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, keine Homosexualität und so weiter. Und so sehen wir auch da bewusst anders. Hier ist man nicht so stur, ja? Hier darf man über Treppen zum Altar hinauf. Ist alles ein bisschen frei, frei erfunden. Ja, er konnte auch wirklich kreativ sein, dieser Jerobeam, nicht wahr? Also hier sieht man nochmal diesen Eingang, den ich von vorne hin gezeigt habe, einen Weg zum Altar, hier dieser Aufstieg zum Altar. Der Altar selbst und jetzt der Weg vom Altar auf die Höhe. Da oben war das goldene Kalb. Auf dieser Plattform von 19 mal 19 Metern. So schön quadratisch wie der Salomo-Tempel. Der war ja damals ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Sieht man diese Anspielungen, ja? Schon etwas ähnlich, aber doch anders. Und da stiegen die Leute aus den 10 Stämmen hinauf, um das Kalb anzubeten. Das goldene Kalb hat man nicht mehr gefunden, aus verständlichen Gründen. Solche Dinge werden anderswo hingebracht, ja? Und hier sieht man auch, wie diese Plattform gebaut wurde aus ganz säuberlich zubehauenen Steinen. Und man denkt, das ist über 2900 Jahre alt. Daneben hat man Priestergebäude gefunden, verschiedene Zellen und natürlich auch Geräte für Rauchopfer, Rauchwerkopfer und Götter, Statuen. Ja, und jetzt gehen wir weiter in der Zeit. Ein bisschen später, nach Jerobeam, findet man die Ausgrabungen aus der Zeit von König Ahab. Ahab, nach strenger Chronologie, sonst ein paar Jahre nach unten verschoben, 916 bis 897, dann sein Nachfolger Ahasia, 898 bis 897, ein Jahr hat er zusammen mit dem Vater regiert. Joram, 897 bis 886 vor Christus. Und die Scherben, die Tonscherben, die Keramik, macht deutlich, diese Stadtmauer da stammt aus dieser Epoche. Da sind natürlich nur noch ein bisschen Überreste gezeigt. Original war die Mauer etwa 12 Meter hoch. Muss man sich also noch viel höher vorstellen. Eben Ahab musste den Norden befestigen gegen das Königreich Aram, das er ja besiegt hatte. Und hier finden wir das Stadttor von Ahab mit einem gewaltigen Vorplatz, der so schön mit Steinen besetzt war. Und was gibt's hier beim Eingang des Tores? Natürlich wieder eine Höhe, so wie die Kanaaniter das vorgemacht hatten. Sieht man den Einfluss der ägyptischen Religion, den Einfluss der kanaanitischen Religion, von überall ein bisschen, ja, wie heute. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Stammesreligionen, das Animismus, ja, wenn man so an Steine glaubt, die Kraft und Energie enthalten. Ja, hier sieht man wieder diese Höhe beim Stadttor, so wie wir das auch in Hazor bei den Kanaanitern gefunden haben. Jetzt sind wir innerhalb der Stadt und gehen den Weg zum Stadttor hinunter. Ja, da sieht man wieder draußen die Höhe, draußen vor der Tür. Und im Stadttor drin hat man diesen eindrücklichen Sitz gefunden. Da konnte man einen Thron draufstellen, sieht man das? So zwei Stufen führen zum Thron rauf. Und hier diese Steinbehälter, diese Sockel, da konnte man Holzpfosten hereinmachen und darüber einen mit Stoff ein Dach, ein Baldachin herrichten. Ja, jetzt versteht man eben auch gut, warum es in der Bibel immer wieder heißt, dass man eben ins Tor hinaufging, um zu den Richtern. Im Buch Rut zum Beispiel, als es um die Frage geht, darf Boas Ruth heiraten, dann muss die ganze Angelegenheit vor die Ältesten gebracht werden und sie gehen hinauf ins Stadttor. Dort wurden öffentlich die Dinge richterlich entschieden. Oder von Lot lesen wir, 1. Mose 19,1, Lot saß im Stadttor. Und später im Text sagen die Sodomiter, dieser Fremde will hier bei uns der Richter spielen. Ich war, Lot hatte zuerst seine Zelte aufgestellt, so bis nach Sodom. Und dann liest man später, er wohnte in Sodom und schließlich stieg er sogar zum Richteramt auf. Er fand es nicht lustig, wie die Leute lebten in Sodom. Und 2. Petrus 2 sagt, dass Lot ein Gerechter war und dass er seine Seele Tag für Tag quälte mit dem, was er die Leute reden hörte und was er sah. Diese ganze Unmoral in dem Stil von heute, von unserer Gesellschaft. Aber dann stieg er auf ins Gericht, weil er dachte offensichtlich, so könnte er noch etwas Moral nach Sodom bringen. Nun kann man natürlich jetzt aufgrund dieses negativen Beispiels nicht grundsätzlich sagen, ja, also ein Christ sollte eben das nie machen, dass er ein höheres Amt bekleidet. Aber bei Lot kann man sagen, es war auf jeden Fall falsch. Denn Gott hat ja Abraham aus Ur in Chaldea berufen, 1. Mose 12, 1 bis 3, und sagte ihm ausdrücklich, er soll seine Verwandtschaft verlassen. Aber Lot, sein Neffe, ging mit ihm. Das war ein klarer Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Und darum hätte Lot nie nach Kanaan gehen sollen. Er hätte ein Zeugnis in Ur in Chaldea sein sollen. Aber er ging mit, er war am falschen Ort und so war es gar nie Gottes Auftrag, dass er Richter in Sodom werden sollte. Und dort ist das Problem. Wenn jemand eine solche Position einnimmt, ohne dass er eine Berufung von Gott hat, dann kommt es nicht gut heraus. 2. Samuel 19, 8, da geht es um David. Da machte der König sich auf und setzte sich in das Tor. Und man berichtete allem Volke und sprach, siehe, der König sitzt im Tore. Da kam alles Volk vor den König. Israel aber war geflohen, ein jeder nach seinen Zelten. Übrigens, hier haben wir jetzt eine solche Stelle, wo die Leute nicht in ihre Häuser gehen, sondern in ihre Zelten. Ja, also dieser Reiseteilnehmer hat uns gezeigt, wo der Richter saß, aber einfach ohne Thron, ja. Der Thron ist verrottet in der Zwischenzeit. Man hat in Dan unter den Bausteinen diesen Stein oder diese Steine, drei Bruchstücke, gefunden. Mit einer Inschrift drauf. Und da hat man gemerkt, ach so, da hat man offensichtlich schon bestehende Steine, hat man später als Bausteine eingebaut hier in Dan. Und die Schrift ist aramäisch, sehr schön geschrieben. Nicht wahr? Man kann jeden Buchstaben kann man schön erkennen. Ja, es ist natürlich die Schrift von Aramäisch und Hebräisch aus der Zeit der Könige. Eben hier 9. Jahrhundert vor Christus. Und die hebräische Schrift hat sich ständig gewandelt. Also wir wissen genau, in welchem Jahrhundert wie Hebräisch geschrieben wurde. Also so können wir heute auch aufgrund des Schriftbildes allein schon sagen, diese und diese Inschrift stammt aus dieser und dieser Zeit. Also auch da haben wir eine relative Chronologie in der Veränderung des Schriftbildes festgehalten. Also hier sehr schöne, sehr gut lesbare Schrift. Und zwischen jedem Wort gibt es einen Punkt. Sieht man ihn zum Beispiel hier? Als Worttrenner. Und was wird hier berichtet? Ein König von Aram berichtet darüber, wie er zwei Könige, den König von Israel und den König vom Haus David, getötet habe. Wow, das ist ja genau die Geschichte aus 2. Könige 9. Da geht es um diesen Krieg des Königs Hazael von Aram, von Syrien, mit dem König des Nordreiches und dem König des Südreiches. Eine direkte Bestätigung der biblischen Geschichte durch diese Inschrift. Und dann wird vom König von Juda wird gesagt, der König des Hauses Davids. Das kann man hier lesen. Ja, hier.
Das ist B, J, Taf, Beit, D, ein Wav und wieder D. David, Beit David, Haus Davids. Übrigens, die alte Schreibweise nach dem Exil in Babylon, also nach 538 vor Christus, in Chronika wird David geschrieben, D, V, J, D, David. Aber im Buch der Könige, das eben älter ist als Chronika, dort wird David geschrieben, D, V, D, David. Hier haben wir auch die alte Schreibweise, Beit David, Haus Davids. Und das war natürlich der Hammer, als in den 1990er Jahren Abraham Biran diese Inschrift fand. Weil in der liberalen Theologie sagt man, ja, David hat es nie gegeben. Das ist ein Mythos, das ist eine Erfindung. Und jetzt plötzlich kommt hier eine Inschrift aus dem 9. Jahrhundert. Also es ist gar nicht so viel später, als David gelebt hat. Nicht wahr? Sagen wir so 150 Jahre nach David. Und da wird sein Königshaus, seine Nachkommen als, wie die Bibel das nennt, Beit David, Haus Davids bezeichnet. Ach. Wie hat man reagiert? Da ist noch eine Reaktion gekommen. Das heißt gar nicht Beit David. Ja, was heißt es? Ja, das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Tatsächlich, so hat man reagiert. Es ist unglaublich. Das ist so eine intellektualistische Bescheidenheit, ja? Nein, ich denke nicht, dass das so sein könnte. Aber was ist es? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber das ist so bescheiden überlegen, wenn man eben sagt, wir wissen das nicht. Ja? Das ist zum Beispiel wie in der Evolution. Da fragt man, wie ist das Leben entstanden? Ja, wir wissen das nicht genau, wie das gegangen ist. Da ist man immer noch dran in der Forschung, aber es ist einfach noch nicht geklärt. Aber kann es sein, dass Gott das Leben erschaffen hat? Nein. Aber wie? Ja, das wissen wir auch noch nicht genau, aber da müssen wir einfach noch weiter forschen. Ist genau dieser Stil. Ja, und dann haben sie eine Begründung gebracht. Ja, hier, Beit David, ist ja, das sind ja zwei Wörter. Aber hier gibt es gar keinen Punkt dazwischen. Wenn das wirklich zwei Wörter wären, dann müsste ja ein Punkt dazwischen sein. Das ist ein anderes Wort. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht und wir wissen nicht, was es bedeutet. Und man hat aber eine andere Inschrift, einen ganz anderen Ort gefunden, auch aus der Zeit des ersten Tempels. Und darauf fand man den Ausdruck Beit Adonai, also Beit Yahweh, sogar JHWH, das Haus des Herrn, das Haus des Ewigen. Das ist der Salomo-Tempel, original erwähnt in einer Inschrift aus der Zeit, wo er noch existiert hatte. Und dort gibt es zwischen Beit Adonai keinen Worttrenner. Sonst schon. Und da ist natürlich jetzt klar geworden, wenn zwei Wörter ganz eng zusammengehören, dann müssen die nicht durch einen Punkt getrennt werden. Also das Haus des Herrn ohne Punkt. Das Haus Davids ohne Punkt. So. Also man kann sagen, was man will. Hier ist David als historische Person, als das Haupt der Dynastie der Könige von Juda erwähnt. Und die ganze Geschichte von 2. Könige 9 ist auch hier historisch bestätigt. Und so ist es ständig, wenn man eben herumgräbt, kommt man zum Schluss, zu dem Schluss, den der Herr Jesus in Johannes 17,17 im Gebet an den Vater nennt: Dein Wort ist Wahrheit. Nicht wahr? Es gibt Leute, die sagen, ja, da gibt es so komische Leute, die wollen die Bibel beweisen mit der Archäologie. Nein, was haben wir jetzt getan? Wir haben die Bibel getestet mit der Archäologie, da wo wir sie testen können. Und wir sehen einfach auf Schritt und Tritt sehen wir Übereinstimmung. Und wir sehen, da wo Situationen entstanden sind, wo es irgendwie eine Spannung gab, merken wir plötzlich, ja, der Fehler war nicht in der Bibel, sondern der Fehler war zum Beispiel in einer falschen Chronologie, indem man gar nicht die Chronologie der Bibel ernst genommen hat. Und so sehen wir einfach immer wieder, die Bibel ist nicht für sich eben isoliert,
und dann gibt es die Realität, sondern es ist eine Einheit. Und das ist wichtig, weil die Bibel eben Gottes Wort ist, hineingesprochen in Raum und Zeit. Ich wurde einmal gefragt im Rahmen von einer Fernsehserie über die Bibel, was beeindruckt Sie ganz besonders, wenn Sie in Israel sind? Und dann habe ich geantwortet, hier sieht man, dass die Geschichten der Bibel wirklich in Raum und Zeit konkret geschehen sind. Das sind keine Geschichtchen, sondern es ist wirklich Geschichte. Und zwar Geschichte, die Gott mit uns Menschen macht. So ungefähr habe ich das erklärt. Und das haben wir jetzt auch eben nur an diesen zwei Beispielen, Tel Chazor und Tel Dan, auch wieder sehen können. Und das soll uns eben auch darin bestätigen, dass wir der Bibel unser volles Vertrauen schenken, eben auch in den Bereichen, wo wir sie nicht kontrollieren können. Niemand von uns war im Jenseits. Das kommt noch. Aber dann ist es zu spät. Wir müssen jetzt die Frage der Ewigkeit klären. Nicht erst, wenn wir die Linie überschritten haben. Das ist definitiv. Also wir müssen jetzt entscheiden. Und die Bibel sagt uns, dass eine Bekehrung nur in der Zeit vor dem Tod geschehen kann. Nach dem Tod ist keine mehr möglich. Da, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Steht im Prediger. Und wenn wir mit Gott Frieden bekommen, indem wir unsere Schuld ihm bekennen und die Vergebung durch das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen, dann sichern wir jetzt das ewige Leben im Jenseits. Aber wenn wir daran vorbeigehen, werden wir ewig verloren gehen, garantiert, sagt die Bibel. Aber gut, einer sagt, niemand ist je auf der anderen Seite gewesen, von uns. Ja, ich meine, Lazarus war drüben und ist wieder zurückgekommen. Und der Herr Jesus war drüben und er ist wieder zurückgekommen. Und er hat uns auch erklärt, wie es ist. Zum Beispiel in Lukas 16, in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Aber es ist eben so, wir können es nicht nachprüfen, aber wir dürfen eben ein volles Vertrauen haben in die Wahrheit der Bibel, weil da, wo wir die Bibel nachprüfen können, erweist sie sich als wahr. Gut, da könnte jemand sagen, ja, ich kann mir ja vorstellen, dass auch ein menschliches Buch geschichtlich korrekt geschrieben wird. Das ist ja schon mal ein Schritt, wenn jemand anerkennt, dass die Bibel geschichtlich korrekt ist. Aber das ist natürlich noch zu wenig. Wie können wir dann erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Nun, dafür ist die erfüllte Prophetie da. Denn durch die erfüllte Prophetie zeigt Gott, der hinter der Bibel steht, dass er über Raum und Zeit steht. Und weil es die wirklich erfüllte Prophetie über Jahrtausende, die in Details geht, nur in der Bibel gibt, können wir zeigen, dass hinter der Bibel der ewige Gott steht. Natürlich auch im Hinduismus, auch im Buddhismus und so weiter, da gibt es ganz klar übernatürliche Phänomene. Übrigens schreckliche Dinge. Aber das, sagt die Bibel, sind Wirkungen von bösen Geistern. Aber böse Geister sind eben nach der Bibel auch an Raum und Zeit gebunden. Sogar der Teufel in Hiob 1 sagt auf die Frage, woher er komme, vom Umherstreifen auf der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig. Nur Gott ist allgegenwärtig. Und darum weiß er auch nicht die Zukunft. Und darum wissen Wahrsager und Wahrsagerinnen auch nicht, wer Sieger wird an der nächsten Fußball-WM. Das war doch regelmäßig so, oder? Die haben vorausgesagt, wer es wird, und sie ist nicht eingetroffen. Also, das zeigt uns, böse Geister kennen die Zukunft nicht, aber sie können über natürliche Dinge wirken. Aber in der Bibel sehen wir, da ist jemand dahinter, der über Raum und Zeit steht. Das ist der wahre Gott. Und darum ist eben zu dem Erweis der Geschichtlichkeit der Bibel, ist eben auch der prophetische Erweis ganz, ganz wichtig. Und deshalb lesen wir 77 Mal im Buch Hesekiel. Ich zähle hier alle abgewandelten Versionen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Oder, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und so weiter. 77 Mal findet man diesen Ausspruch im Zusammenhang mit prophetischen Aussprüchen wenn sie in Erfüllung gehen, wird man erkennen, wer der Herr ist. Und so können wir anhand der Bibel ganz klar zeigen, dieser Gott, der aus der Bibel hier spricht, das ist der Herr. Und nun diesen Herrn haben wir gefunden, auch im Zusammenhang mit Hazor und Teldan und der Abgötterei dort. Dieser Herr, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und so lehrt uns eben das, was wir in Hazor und Teldan gefunden haben, wie wichtig es ist, dass wir keine Kompromisse machen mit irgendwelchen Vermischungen, sondern ganz klar den biblischen Weg gehen. Denn wir haben die Spuren in Hazor gesehen. Hazor wurde zusammengeschlagen durch die Assyrer. Ganz klar, wie die Propheten gesagt haben, weil sie den Herrn und sein Wort verlassen hatten. Und wir wollen festhalten daran, dein Wort ist Wahrheit.